Wenn du glaubst, dass KI im Marketing der Gamechanger ist, mit Bilder und Texte generieren über ChatGPT-Prompts, dann kratzt du gerade mal an der Oberfläche des Themas und der eigentliche Mehrwert, nämlich der Eisberg, der drunter schwimmt, bleibt dir komplett verborgen. Was liegt jetzt aber unter der Oberfläche und wie kannst du dieses riesige Potenzial, das dir die Daten und KI im Marketing bieten, heben? Das erklärt mir heute Michael Knapp.
Unfuck your data, deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben, sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden, sowie natürlich für dich.
Hallo und herzlich willkommen bei Unfuck Your Data, dem wahrscheinlich coolsten deutschsprachigen Data-Podcast. Schön, dass ihr heute auch wieder einschaltet und diese Folge anhört, denn bei mir ist ein Gast, den ich ja persönlich schon kennenlernen durfte auf einem ziemlich coolen Event in Frankfurt. Und da haben wir uns länger unterhalten und er ist ja auch in einem, sag ich mal, nicht im klassischen Data-Bereich, aber doch sehr datennah. Und auch in einem Gebiet unterwegs, wo, glaube ich, so darüber wollen wir heute mal reden, AI und Gen-AI oft ganz falsch verwendet werden, beziehungsweise an den falschen Stellen. Er grinst schon und damit darf er sich jetzt auch vorstellen. Bei mir ist der liebe Michael Knapp und ja, lieber Michael, wer bist du, was machst du und wie kommst du jetzt zu Daten?
Ja, guten Morgen. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Also echt cool, mein erster Podcast. Wir hatten am Anfang ein bisschen ja, technische Einweisungen. Vielen Dank dafür. Ja, Michael Knapp, wie komme ich zu Daten? Okay, ich fange erstmal mit mir an. Seit ungefähr einem Jahr habe ich meine Marketing-Consulting-Agentur aufgebaut. Kam dadurch, dass ich bei einem großen Softwareunternehmen Teil eines relativ großen Marketing-Layoffs war. Was sich im Nachhinein als Glücksfall herausgestellt hat, weil dadurch konnte ich nicht nur Christian auf dem Event kennenlernen.
Allein dafür hätte es sich sehr gelohnt.
Ja, das stimmt. Also. Und Daten sind schon immer ein Riesenthema, wenn du im Marketing bist. Wir haben gestern gesprochen.
Oh ja.
What you cannot measure does not exist. Schön. Das können wir gern auch nochmal diskutieren. Aber es war halt in einem großen Softwareunternehmen so, dass alles gemessen werden muss, weil ansonsten hast du einfach keine Kohle bekommen, um Projekte zu machen. Also Daten sind essentiell und mein Lieblingstool ist und bleibt Excel, trotz aller AI und was weiß ich, Dashboards. Ja, ich glaube, ja, okay, du raufst dir die Haare, ja.
Zu Excel habe ich eine ganz, ganz spezielle Beziehung. Ich musste mich da ein bisschen korrigieren. Wie gesagt, ich hasse Excel mittlerweile, muss ich sagen, ich hasse das, was manche Leute mit Excel machen.
Okay.
Oder manche Unternehmen. Es ist wie immer ein Werkzeug und wenn du es richtig einsetzt, dann kann es auch echt gut sein, aber leider wird es halt oft zweckentfremdet.
Ja, also für uns war es halt überlebenswichtig. Du musst dir vorstellen, du bist 17 Jahre in einem Unternehmen. In den 17 Jahren waren Minimum 5 Restructures, was Marketing, Daten und Plattform und so weiter betrifft. Das heißt, du hast deine Daten immer in das neue System gebracht. Hat das neue System funktioniert? Weniger. Also brauchst du ein Backup. Und wir haben früh gelernt, du musst deine Daten für dich sichern. Du musst auch schauen, dass du direkt in die Datenbank oder zu Facebook oder zu Google gehst und dir die Daten rausziehst. Weil verlass dich nicht auf Enterprise-Systeme, dass die dir wirklich die richtigen Daten liefern.
Deshalb. Gefährliches Territorium, weil das ja genau das ist, was ich...
Erfahrung.
Ja, aber das ist ja genau das, was ich predige, dass eigentlich diese Enterprise-Systeme so gut gemacht und so gut designt sein müssen, dass die Leute sich eben drauf verlassen. Und die Schwierigkeit dabei ist, dass dann oft, ich nehme jetzt mal dich als Beispiel, ein Michael, der das System bedient, bei der Einführung gar nicht gefragt wird, was er denn braucht von dem System, damit er es auch wirklich benutzt. Und dann kommt eben sowas zustande wie dieser Excel-Wildwuchs, den du dann hast.
Ja, das war ein Wildwuchs, absolut. Also meine größten Files haben, weiß ich, 18 Megabyte gehabt oder so. Also da war dann schon alles drin. Aber ich gebe dir recht, wenn du einen großen Company, ein funktionierendes System hast, Traum, wirklich, wenn es denn geht.
Bei ERP-Systemen ist das oft leichter, weil da eben so absolut essentielle standardisierte Produktionsprozesse und Buchhaltungsprozesse sind, die auch gereviewt werden. Da funktioniert es in der Regel ganz gut, dass die so eingeführt werden, dass es halbwegs passt und alles drinnen ist. In CRM-Systemen schwieriger, weil die Sales ja oft auch so ein wilder Haufen sind.
Oh ja, oh ja.
Und Marketing-Systeme, ich meine, ich habe für mich gesagt, ein bisschen, ich komme datentechnisch eher aus der Wissenschaft und dann aus der Finanzwelt. Marketingdaten waren für mich immer der wilde Westen. Marketing hat eh immer gemacht, was sie wollen.
Ja, ist immer noch. Ich denke, man muss ja ein bisschen unterscheiden, ob jetzt größere, also Unternehmen sind oder wirklich kleine Mittelständler, wo sowas funktioniert. Wir hatten, ja, es waren 12.000 Mitarbeiter, davon waren, was weiß ich, 1.500 im Marketing. Und da gab es natürlich unterschiedlichste Anforderungen, unterschiedlichste Dinge, die gemeasured werden müssen. Also Brand hatte ganz andere Vorstellungen als jetzt irgendwie eine Engineering-Abteilung oder so. Und bring das mal zusammen.
Absolut.
Und das ist natürlich sehr schön.
Ist auch spannend, die mal von dir zu hören, dass aus dem Marketing, eine Data-Abteilung konnte mir ja gar kein gutes System hinstellen, deswegen musste ich Excel nehmen. Also ne, das ist ja der klassische Kritikpunkt. Und das heißt, was ich natürlich super spannend finde, ist, dass du jetzt sagen kannst, nach diesem Layoff, dass du sagst, das war das Beste, was mir je passiert ist, weil, also bevor wir dann in unser eigentliches Thema noch gehen, weil die meisten Leute sagen ja, boah, wenn ich jetzt nicht gerade Anfang 20 bin und ein Layoff habe, was mache ich jetzt? Finde ich noch was? Wo komme ich hin? Panik, alles schlimm. Aber du hast gesagt, das ist das Beste, was mir da passieren konnte. Ich finde es total cool, diese Attitude da reinzugehen. Hammer. Also wenn du da noch kurz was zu sagen magst, das würde mich echt interessieren.
In meinem ersten Step war das natürlich schon ein Schock, weil 17 Jahre, ich habe jeden gekannt, ich habe praktisch alles gewusst und habe das gelebt. Und dann ruft dich der VP an eines Morgens und sagt, hey, sorry, es ist vorbei. Amerikanische Firma, man hat immer damit gerechnet, ja. Aber wenn es dann wirklich mal kommt, dann stehst du natürlich, wie wenn du vor der Wand fährst und so. Ja, nach ein bisschen Zeit, wir haben ein bisschen Auszeit genommen, wir haben im Camp oben gefahren, Schottland, Italien, also wirklich dann genutzt. Und dann haben wir gesagt, also eigentlich wollte ich das ja schon immer machen. Ja, das war immer da hinten drin, dass ich das wieder mache. Ich habe es vor langer Zeit schon mal probiert, war dann 3 Jahre selbstständig mit der kleinen Agentur. Aber jetzt weiß ich mehr, damals war ich ein bisschen doof, habe ein bisschen Fehler gemacht. Deshalb hat es nicht funktioniert. Aber jetzt habe ich ein Netzwerk. Und das Coole ist, mein ganzes Team, also auch meine Chefin, ich habe jetzt ein weltweites Netzwerk von Leuten, die sich eben aus diesem Layoff heraus selbstständig gemacht haben. Und das Coole war, wir waren praktisch bei Autodesk schon wie eine Consultancy, eine interne Consultancy für Marketing, für Daten, für AI. Wir haben digitales Marketing zusammengeführt und mein Team war zum Beispiel verantwortlich für Innovation im Digital Marketing. Das heißt, wir haben uns gesucht, was kann man Neues machen, haben uns einen internen Stakeholder gesucht und gesagt, okay, schau, wir haben dieses Projekt, willst du darin investieren? Haben wir gemacht. Und dann, wenn es erfolgreich war, wurde es ausgerollt. Also es war cool. Und dann kam natürlich der Gedanke, ja, meine Chefin, ein paar andere, das können wir eigentlich selber machen. Wir wissen, wie Marketing funktioniert, wie der Channel funktioniert, wie Marketing für IT-Unternehmen funktioniert. Und wir wissen, wie digitales Marketing funktioniert. Und dann kam AI dazu. Das war einfach, ja, musste so sein, glaube ich.
Coole Story, wie gesagt, auch sagt, klar, dass der Schock am Anfang da ist, aber dann auch mal zu sagen, okay, hey, es ist jetzt nicht alles schlecht, sondern auch in diesem Risiko, in dieser Veränderung auch eine Chance zu sehen, okay, geil, ich wollte mich ja immer selbstständig machen. So, und jetzt hast du gesagt, AI und Marketing. Jonas hat es neulich auch so schön mal gepostet, unabhängig vom Marketing, mir fällt es im Marketing noch mehr auf, wenn Leute von AI reden derzeit, dann reden sie von Gen-AI, also generativer KI, die Texte, Bilder oder sowas erstellt.
Ja.
Und die anderen KI-Use-Cases fallen oft hinten runter, weil die sind nicht so schön sichtbar. Und gerade im Marketing habe ich den Eindruck, wenn jemand von AI redet im Marketing, dann denken die meisten Leute, ja geil, dann kann ich meine Anzeigentexte automatisch schreiben lassen und dann kann ich irgendwelche coolen, fancy Bilder generieren Und das ist der eigentliche Mehrwert von KI im Marketing. Und ich sage aber, das ist Bullshit. Da geht viel mehr an anderen Stellen, die du nicht siehst. Wie siehst du das?
Da stimme ich dir hundertprozentig zu. Hundertprozentig. Wir haben ja schon bei Autodesk mit vielen Leuten oder Partnern, Kunden gesprochen. Die haben eben dann gesagt, ja, also wir machen Bilder, wir machen Texte, wir machen Chatbots rein. Okay, jetzt mit meiner Agentur oder wenn ich jetzt mit Kunden rede, im Marketing, auch größeren Unternehmen, ja, wir nutzen AI, klar. 98% sagen, sie nutzen AI. Ja, was macht er denn? Wie du sagst, ja, wir machen Bilder, voll cool. Wir machen die Anzeigen damit und der generiert mir meine Blogs. Okay, nutzt du ChatGPT, oder? Ja, klar, ChatGPT, cool. Hast du schon mal gemerkt, dass sich da nach einiger Zeit alles wiederholt? Auch wenn du auf LinkedIn gehst, du kriegst jeden Tag 15 Posts, die sagen, 50 neue Tipps, wie du wirklich ChatGPT benutzt. Das ist alles nur an der Oberfläche gekratzt. Also da kann man nicht wirklich ein bisschen Unterstützung im, wie es schön aussehen soll, aber was wirklich dahinter steht. Das habe ich jetzt in einem halben Dreivierteljahr, wo ich mich echt intensiv damit befasse, auch mit Unternehmen darüber, die das entwickeln, rede, gesehen, was da möglich ist. Das ist unglaublich. Und wenn ich das dann Kunden oder Interessenten erzähle, die machen erstmal große Augen und sagen, ja, das will ich haben. Wirklich, ohne Scheiß. Also jeden, mit dem ich rede, sagt, ja, cool, richtig cool, was wir da anbieten.
Okay, und das heißt, und was genau kommt jetzt außer Gen AI für dich, wo liegen da so die Game Changer? Also wenn du sagst, klar, ich kann Sachen generieren, aber wo liegt der eigentliche, echte, krasse Mehrwert im Marketing, wenn ich sage, okay, ich denke an KI-Cases?
Ich muss doch mal einen Step zurück, weil zu KI im Marketing, es heißt ja immer, ja, man spart Ressourcen, es hilft dir, man spart Zeit und so weiter. Wenn man das aus jetzigem Standpunkt sieht, so wie du gesagt hast, wenn man das so eine, ich sage immer, Insellösung benutzt, geht nicht, stimmt nicht. Ja, du musst dich erstmal damit beschäftigen, wie ich die Bilder generiere. Dann musst du dir versuchen, die Bilder in dein System zu kriegen oder die Texte dann reinzumachen. Mhm. Das sind alles Insellösungen. Und wenn es da einen richtigen Workflow gibt, wenn da richtig die Leute dahinter stehen, ich meine, das ist das absolute Nonplusultra. Die Leute, die Stakeholder müssen dahinter stehen, damit das Arbeiten geändert wird. Der größte Roadblock ist, wow, ich habe das schon immer so gemacht. Wieso soll ich das jetzt ändern? Es funktioniert ja. Oder noch weitergehend Innovation. Der Miro-Event, wo wir gesehen haben, Innovation, ja, extrem wichtig für alle. Also selbst die Geschäftsführer. Oh weh, wir haben dieses Quartal ein Problem. Nee, wir müssen erstmal Demand-Chain machen, wie wir es bisher gemacht haben. Innovation kann hinten anstehen. Wir müssen nichts machen. Mhm. Das sind so die großen Game-Changer. Die Menschen, der Mindset, das System, die Prozesse, damit man wirklich mal bereit ist, sich das mal anzuschauen und ein bisschen was zu ändern.
Ja, bei mir ist es auch so mein Eindruck, dass bei vielen, wie du sagst, diese Veränderungsresistenz nämlich ein bisschen da ist. Und da auch, jetzt komme ich mal auf dein Beispiel zurück, was du eingangs so schön gegeben hast, dass ein Vertrauensproblem ist. Also du hast ja auch gesagt, ich habe mir mein Excel gezogen, weil ich dem Enterprise-System nicht getraut habe. Ja. Und wenn du jetzt einem AI-System auch nicht traust, mein Gott, dann kannst du das teuerste AI-System einkaufen und dir, keine Ahnung, das neueste Supermodell auf dich custom trainieren und bla blub. Wenn es die Leute nicht benutzen, dann war auch dieses Geld einfach komplett für die Tonne.
Ja, habe ich bei mir selber gesehen. Also ich habe jetzt einen Partner, der so ein System entwickelt hat. So ein Workflow, AI-basierten Workflow. Ich habe dem erst getraut, als ich wirklich gesehen habe, wie es funktioniert und was man damit machen kann. Als ich Kunden gesehen habe, die sowas einsetzen und wie es funktioniert. Und dann ist der Punkt, bring das den Neukunden oder den Brand Prospects rüber, so dass es funktioniert. Das heißt, wir arbeiten gerade wirklich daran, das Vertrauen aufzubauen. Mhm. Du kannst wunderschöne Verkaufsflyer und so haben, ja, Schall und Rauch. Ja. Das Ding muss man sehen, wie es funktioniert. Und dann kann man vertrauen. Ja, war bei mir genauso.
Ja, sehe ich auch so. Also wenn du diesen Systemen nicht vertraust und der Änderungswille nicht da ist, es wirklich anzunehmen, dann, mein Gott, ja, dann ist es wie bei der Digitalisierung manchmal, dass so ein Papier abfotografiert, gescannt, mit einer digitalen Signatur versehen und wieder ausgedruckt wird. Ja. Und ja, Du lachst, aber dann ist es ja das Gleiche. Dann gibt jemand irgendwas in ChatGPT ein oder keine Ahnung, irgendein anderes, gibt irgendeinen Prompt ein, kopiert dann den Output irgendwo, am besten in den Word-File, genau. Schickt dann das Word-File per E-Mail weiter zu einer Korrektur und so weiter. Und dann ist es halt, wo du sagst, okay, dann hast du vielleicht Zeit gespart, ein bisschen, aber dein Workflow, wie du sagst, ist genauso dumm wie vorher. Entschuldigung. Ja. Aber ist genauso schlecht wie vorher. Er hat jetzt halt nur ein paar digitale Stellen. Ja, auch nicht geil.
Ja, also deshalb, was wir jetzt gerade machen, also egal ob jetzt mit dieser AI-Company oder bei mir, dass wir einfach Piloten machen. Dass wir sagen, okay, schau, wir haben hier einen Piloten, der dauert 6 Monate, da zeigen wir dir, es funktioniert.
Ja.
Und das ist so, wo man wirklich, vor allem in Deutschland, die Leute bekommt. Also wir haben ja in verschiedenen Ländern mit dieser Lösung angefangen. Und wenn die sagen, in Finnland, ja, da rufe ich an und die kaufen das. Ja, in Deutschland dauert es halt länger. Da ist einfach die Philosophie oder das Verhalten einfach anders.
Mhm.
Ich sehe es ja bei mir selber. Ich bin zwar nur Halbdeutscher, ich bin halb Österreicher, aber trotzdem muss ich wissen, muss ich mehr Informationen haben, bevor ich was kaufe.
Ja, klar. Halb Österreicher, schön.
Hey, das ist nicht schlimm.
Nein, überhaupt nicht. Aber ja, das ist, wie du sagst, da muss man ein bisschen das mal sehen, mal anfassen, mal gucken, wie es für dein Unternehmen aussehen kann. Und jetzt aber nochmal so ein bisschen auf das Thema, wo ich auch noch hin wollte. So, das heißt, wir haben ja jetzt natürlich einmal dieses oben, dieses Marketingtechnische, mal oben nach außen. So, wir können jetzt unterstützen die Sachen, die wir rausspielen, also Texte, Bilder, können wir ja generieren. Aber wir haben ja im Marketing ist auch immer das Problem, so die richtigen Leute zu erreichen oder die Sachen richtig auszuspielen. Und wie du es vorhin gesagt hast, das Messen ist nochmal ein ganz anderes, different beast, ja.
Oh ja.
Für mich die Frage, siehst du auch da irgendwo so den Einsatz von AI zu sagen, okay, ich kann diese Marketingprozesse drunter verbessern und was davon funktioniert und was funktioniert nicht? Ich glaube, dich kann man mit dem Buzzword Attribution ein bisschen triggern, habe ich gelernt.
Attribution.
Attribution musst du erstmal erklären und dann sagen, deine Meinung dazu bitte.
Okay, also Attribution. Attribution ist ein, ich sag mal aus meiner Sicht, ein virtuelles Modell, um genau festzulegen, wie läuft ein Kunde durch den Demand-Generation-Prozess und wo kann ich genau messen, was er wo macht und welchen Einfluss hat welche Aktion, welche Marketing-Aktion auf das Kaufverhalten des Kunden. Beispiel, man sagt ja, ein Kunde braucht 7 Kontakte oder wer auch immer, dass man ihn wirklich erreicht. Also erstens, er gibt was in Google ein. Zweitens, er sieht einen Display-Ad auf irgendeiner Webseite. Drittens, er sieht nochmal ein Display-Ad. Dann gibt er noch was in Google ein. Dann besucht er eine Website, dann hört er eine Werbung und so weiter. Welches dieser 7, 8 Dinge hat ihn wirklich dazu beeinflusst, zu kaufen? Mhm. Wie ist die Prozentzahl, also Attribution, an wie viel Prozent gebe ich welchem Kaufschritt oder welche Funnel-Stage wirklich, damit der Kunde gekauft hat? Damit man sehen kann, okay, ich muss dann mehr da investieren oder mehr da investieren. Was auch wiederum falsch ist, das ist auch wieder so ein Thema, wo ich dann sage, okay, ich investiere nur in den Channel XY und dafür dann da woanders gar nicht. Das ist auch wieder so eine Riesen, da können wir auch wieder eine Stunde drüber reden. Aber um auf Attribution zurückzukommen,
ja.
Das Bild, was ich bei Attribution im Kopf habe, das war zum ersten Mal, müsste 15 Jahre her sein, Meeting in unserem UK-Office mit einer Agentur, fancy Agentur, die kommen rein, zerrissene Jeans, lange Haare, nichts dagegen, habe ich auch. Also nur, du kommst in so einer großen Firma, zu einem Meeting so und sagst, ja, also wir können Attribution für euch machen. Ihr müsst sämtliche Prozesse auf uns umstellen und es kostet euch 120.000 Euro für ein Land.
Ja.
Also so ungefähr mal, ein bisschen übertrieben. Aber das ist so das Bild, wie dieser so selbstgerecht zurücksitzen. Ja, das, was ihr macht, das kannst du total vergessen. Und wir wissen, wie das geht. Ihr müsst uns Geld geben und dann funktioniert es.
Ja.
Das ist so das Bild, was da drin ist. Ja? Und dann haben wir sich mehr damit beschäftigt und haben dann auch bei uns herausgefunden, es ist fast unmöglich, die ganzen Systeme in Einklang zu bringen. Da kommen wir wieder auf das Measurement zurück. Wir haben Dashboards gebaut, wo dann Input von Facebook, von Google Analytics, von Adobe, von unserer Website, von unserem Team, hat man versucht, die Attribution hinzukriegen. Hat einfach nicht gescheit funktioniert. Das zum Thema Attribution.
Okay, das heißt, du versuchst, ich versuche es gerade für mich nochmal klar zu ein bisschen vereinfachen. Das heißt, Attribution ist, du versuchst den kompletten Weg, den ein Kunde, ein potenzieller Kunde, der dein Produkt kaufen soll, geht. Von interessiert sich für generell so deine Dienstleistung, dein Produkt. Sagen wir beispielsweise, nehmen wir einfach mal wieder Schuhe, sind wir schön greifbar. Das heißt, der braucht ein neues Paar Schuhe und er fängt an, bei Google nach einer gewissen Art von Schuhen zu suchen und dann sagst du, okay, hier beginnt der erste Eindruck.
Genau, genau.
Und dann gehst du komplett diese digitalen Schritte, die er da geht, über Webseite, dann zeigst du es ihm mal, wenn er, keine Ahnung, bei Facebook ist, sieht er nochmal Werbung von dir, dann, wenn er auf irgendeiner, wie du sagst, Display-Ads, glaube ich, heißt das, das heißt, wenn er auf anderen Website ist, also wenn er, keine Ahnung, jetzt hier gerade bei mir über Data Vault-Modellierung irgendeinen Blogartikel liest, das sind ja auch so schöne Banner an der Seite, dann blende ich es da nochmal ein und dann messe ich so irgendwie, kauft der Christian jetzt endlich dieses Paar Schuhe oder nicht und warum nicht?
Ja, genau, genau, genau. Und warum? Richtig, warum?
Und warum? Okay. Das heißt, hat ihn die Ads so genervt, dass er weggeklickt hat oder war der Preis zu teuer? Und das versuche ich dadurch rauszukriegen.
Ja, genau, genau. Das ist kurz zusammengefasst. Sorry, ich habe ein bisschen ausgeholt.
Alles gut. Ich versuche es ja immer nochmal so klar zu machen. Okay, was verstehen die Experten dahinter? Ich sehe schon, da brauchst du ja ganz viele, ganz, ganz viele Daten wieder, um das zu messen. Wie du hast ja vorhin auch so schön gesagt, if you can't measure it, it doesn't exist.
Genau.
Und aufgrund von dieser Philosophie sagst du, okay, alles, was da passiert, gehe ich lang und sage, okay, jetzt verbessere ich den und den Kanal, weil dort verliere ich die meisten Leute.
Genau. Ich denke einfach, man muss am Anfang beginnen mit dem Kanal. Das heißt, die Website.
Ja.
Das heißt, die Website ist immer noch essentiell für jedes Unternehmen.
Mhm.
Und da kann man sich platzieren. Das ist das, Avinash Kaushik hat mal gesagt, das Fenster in die Seele des Unternehmens.
Mhm.
Das kann man wunderschön darstellen, indem er dort dem Kunden das bietet, nachdem er sucht, also ein Search Intent auf der Website darstellen. Also wirklich ein, und dann hat man auch die Daten. Und die Daten dahinter, wenn man ein System hat, was lesen kann, was die Kunden suchen, klar, kann man jetzt schon, aber du musst dann diese Daten auch richtig verarbeiten. Das heißt, du brauchst da was dahinter, eine KI, die versteht, was der Kunde wann, wie sucht, welchen Intent er hat und das dann aber measuren mit dem, was du auf der Website hast. Also wenn du jetzt rote Schuhe suchst, dann gibst du vielleicht rote Schuhe ein oder sagst, okay, ich brauche Schuhe für den Abschlussball oder für eine Hochzeit. Ja? Mhm. Und gibst nicht unbedingt rote Manolos ein, aber du sagst Schuhe für den Abschlussball. Dann muss die Website von Manolo sagen, okay, wir haben Schuhe für den Abschlussball, wir haben Schuhe für die Hochzeit. Dann muss der Kunde, auch wenn er nicht diese roten Manolos sucht, muss er auf die Seite kommen und muss es finden. Dazu kann man dann Systeme entwickeln, die rund um Schuhe Themen auf der Website platzieren, damit die Kunden schon am Anfang vom Funnel, schon wenn sie ein Intent haben, ja, ich muss Schuhe kaufen, was brauche ich, dass sie da schon abgefangen werden.
Jetzt, wie sagt man so schön in dem Sprichwort, jetzt wird der Schuh draus.
Genau, genau. Es wird im Hintergrund modelliert, welche Themen interessieren diese Menschen rund um Schuhe, rund um irgendwelche Software. Und dann kommen die Leute automatisch schon, wenn sie anfangen, drüber nachzudenken, kommen sie schon drauf.
Mhm.
Und wenn sie dann mal da sind, dann geht's weiter. Dann fängt die Maschine an zu laufen.
Ah, das heißt, dann hast du sie in deiner Marketing. Aber am Anfang kommst du wieder dahin zu sagen, ich muss ja mein Kundenproblem wieder besser verstehen und sagen,
richtig,
die Person will gar keine roten Schuhe. Die Person will am Abschlussball cool ausschauen.
Ja, ganz genau, ganz genau, ganz genau. Das passt.
Und das ist ja, wie du sagst, ne, das sind ja ganzen Haufen Daten, das sind ja Haufen Buzzwords. Das heißt, ich muss Abschlussball, ich muss Business-Konferenz abdecken, ich muss Hochzeit und so weiter und so fort, Party, whatever.
Richtig.
Und das ist jetzt auch der Bereich, wo du sagst, okay, da kann man jetzt nochmal mit KI reingehen und sagen, okay, das, was man früher halt von Hand rausgefunden, gesammelt hat, das kann jetzt auch mal irgendwie einfach viel schneller und cooler gehen, weil wir ja Daten von so vielen Menschen im Internet erfassen, Suchverhalten, Ähnliches.
Richtig. Ja, jetzt überleg dir mal, wie das wäre, du müsstest für deinen, oder der Schuhhersteller müsste für diese ganzen Themen rund um Schuhe und cool aussehen, müsste er sich die ganzen Keywords oder Keyword-Phrases oder Micro-Keywords raussuchen.
Mhm.
Da sind 5 Leute 3 Monate beschäftigt.
Ja.
Und das ist erst der Anfang. Dann musst du ja zu diesen Keywords oder Micro-Keywords den Content erstellen, damit der auf der Webseite auch gefunden wird. Stell dir vor, wie viele Content-Writer, wie viele Agencies du brauchst, um das zu machen. Und jetzt stell dir vor, du hörst was, das gibst du verschiedene Prompts ein, drückst auf den Knopf und dann hast du die ganze Auswahl. Sowas läuft dann im Hintergrund und dann kann man dann es als Workflow auch measuren. Jetzt kann man sagen, okay, kann ChatGPT auch, muss ich einfach eingeben. Ja, kann ChatGPT, aber ist der Zusammenhang mit den Keywords, mit dem Content Generation und dann, der Text muss ja einen gewissen Wert haben. Ja, das heißt, du kannst nicht einfach ChatGPT nehmen und dann das rüber. Der Text muss einen Wert für den Kunden haben, der sucht. Google sagt dann, okay, das, was du da gebracht hast, ja, das kann jeder in ChatGPT schreiben. Das ist für mich nicht wertvoll. Da kriegst du keine Punkte fürs Ranking. Wenn die aber sehen, okay, die Kunden klicken drauf, die bleiben drauf, die haben keine Bounce Rate von einer Sekunde oder so oder Verweildauer von einer Sekunde. Ja, wertvoll. Rank mal hoch.
Okay, das versuche ich jetzt nochmal ein bisschen bildlich zu kriegen. Das heißt, weil du jetzt wieder Bounce Rate und Google, das heißt,
also, okay.
Ich suche jetzt, so, du sagst mir, ob ich es richtig verstanden habe oder falsch. Also, ich suche jetzt, ich brauche Schuhe für einen Abschlussball. Ich habe nicht mehr so viele Abschlussbälle wahrscheinlich, also weiß nicht, ob ich nochmal studiere. Nehmen wir mal eine Konferenz. So, ich suche Schuhe zu meinem Anzug für eine Business-Konferenz, wo ich hinfahre. Und dann bekomme ich von deiner Seite, weil du gerade Schuhe verkaufst, Blogartikel, die sagen, okay, hey, das sind die Business-Schuh-Trends 2024.
Genau.
Und dann kriege ich deinen Blogartikel und wenn ich reinklicke und sofort sehe, das ist alles zugeklustert mit Werbung und mache das weg, dann bounce ich zurück zu Google, weil ich sage, nee, interessiert mich doch nicht. Das war in Google hoch gerankt, erstmal, weil du vielleicht Geld eingeschmissen hast. Und dann komme ich zurück und dann sagt Google, nee, das ist gar nicht interessant für den Christian.
Genau.
Michael, das priorisiere ich jetzt runter, weil du hast da Mist produziert.
Richtig.
Wenn du jetzt aber noch einen guten Blogartikel geschrieben hast, wo der Christian bis zum Ende durchscrollt und sagt, okay, cool, jetzt weiß ich, welche Schuhe ab diesem Jahr da im Trend liegen, möchte auch cool ausschauen, dann ist das wertvoll für Google und Google sagt, hey, cool, deine Seite macht guten Content und bringt mehr Leute auf deine Seite und dadurch, richtig, was dann hoffentlich ja dazu führt, ich gebe mehr Leute in den Marketingkanal, dass dann mehr Leute bei dir Schuhe kaufen.
Ja, genau. So ungefähr. Können wir noch vertiefen, aber so ungefähr.
Ja, man, wir können das Thema ganz, ganz tief legen, aber dann kann kein Mensch mehr die Folge anhören. Also kann schon noch jemand die Folge anhören, den es super hart interessiert, aber nicht mehr auf einer, sagen wir mal, Autofahrt, Pendelfahrt oder beim Essen kochen oder wo auch immer ihr gerade diesen Podcast hört. Jetzt aber nochmal zurück, wieder Richtung Daten und Zirkelschluss. Das heißt, diesen Content, guten Blog, kann ich auch unterstützt erstellen mit KI. Das heißt, es ist schon ein valider Anwendungsfall zu sagen, ich nehme Gen AI, um guten Marketing-Content zu generieren, muss aber unbedingt, damit es irgendwie wirklich erfolgreich ist, die Brücke schlagen, die relevanten Keywords zu haben, die relevanten Zusammenhänge herzustellen und dazu brauche ich die Daten von meinen Kunden und muss, ich weiß, es wiederholt sich, meine Kunden verstehen.
Ja, klar. Eins meiner Lieblingssätze ist, what is the job to be done vom Kunden? Muss verstehen, was der Kunde tut. Diese Entwicklung von den Blogs, was in diesem Tool läuft von meinem Partner, das ist einfach nur datenbasierend. Das heißt, die kennen diese 200 Faktoren, die Google ansetzt, um eine Website oder einen Artikel zu ranken. Die sind hinterlegt. Dann ist hinterlegt, okay, was war der Search Intent? Also da ist wirklich, verschiedene Datenbanken hinterlegt. Aus diesen Datenbanken sucht sich die KI die passenden Dinge für den Kunden, was der Kunde sucht. Und baut das dann praktisch zusammen. Da ist auch eine Knowledge Base daneben. Also wenn du, bleib mal bei den Schuhen für Business, dann kannst du sagen, okay, eine Knowledge Base, da sucht sich die KI dann aus bestimmten Ressourcen, zum Beispiel Management-Konferenzen, Kleidung im Management oder Anzugstoffe oder bequeme Schuhe, irgendwie so, also zum Thema Schuhe. Kannst du das der KI geben, die sagt, okay, du willst einen Artikel oder Artikel dazu, du möchtest den Christian überzeugen. Dann sind da verschiedenste Themen, die reingeholt werden. Also eine riesige Datenbank mit Informationen, aus dem das alles zusammengebaut wird. Also ist eine runde Geschichte. Geht von den Keywords über den Content, die Knowledge Base, wo sich die KI die Informationen holt, zusammenbauen von relevanten Artikeln, die dich ansprechen. Und dann wird das Ganze natürlich im Endeffekt kontrolliert und die KI sagt, okay, da haben wir jetzt einen Artikel mit dieser Bounce Rate, hohen Bounce Rate, den nehmen wir raus und machen dafür was anderes rein. Also da sind so viele Daten im Hintergrund. Wir sehen wirklich nur das Vorherige und das ist dann die KI, die nicht nur die Bilder generiert, sondern die wirklich das Kundenverhalten analysiert und auf Basis dessen, was ausspuckt, was für den Kunden relevant ist, für unsere Website und für den Kunden. So kann man das Ganze zusammenbringen.
Und dann, wenn du alles verbunden hast, dann hast du wirklich diesen Funnel und dann musst du nur noch, sag ich mal, die Sachen klären, die du wirklich ganz schwer messen kannst, nämlich das, was nicht digital und offline passiert.
Okay, da können wir auch wieder eine Folge drüber machen.
Ja, Max hat es mal so schön Dark Social genannt und gesagt, das kann ja niemanden, das kannst du auch gar nicht. Und deswegen finde ich den Satz immer ein bisschen schwierig. If you can't measure it, it doesn't exist. Du kannst ganz schwer messen, du kannst es höchstens im Nachhinein fragen. Wenn du jetzt zu dem Schuster meines Vertrauens gehst und da wirst du nicht sagen, ja, ich bin hierher, weil der Christian mich empfohlen hat, vielleicht bist du nett und sagst, aber wenn ich dir sage, hey, ich bin mit den Schuhen so happy, Michael, kauf die, dann wird es der Schuhhersteller selten erfahren. Oder sind die so gut, so creepy?
Er könnte es erfahren. Wir haben mit Brand gearbeitet. Mhm. Und da gibt es ja mehr diese Soft-Data, wo man nicht gerade messen kann, was ist der Click-Through, was ist die Conversion Rate. Ja. Sondern da geht es darum, ja, die sind dann gekommen und sagen, ja, wir wollen schöne Videos. Ich sage, okay, an wen soll es gehen? Was haben wir für KPIs? Ja so ein gutes Video mit einem guten Influencer. Okay, wir haben dann irgendwann eingeführt, okay, Brand to Demand, also wirklich von diesem schönen Video, dass man wirklich auch was dabei rauskriegt. Und dann kann man das dann schon irgendwo messbar machen. Ist natürlich extrem viel Arbeit.
Ja, klar. Die Bereiche, die schwerer messbar sind, werden auch für eine KI schwerer greifbar. Vielleicht mit einer gewissen Recognition, mit einer gewissen Unschärfe, aber...
Noch. Ich glaube noch. Hm. Also ich glaube, wir sind auf dem Weg, das zu machen. Ich meine, es gibt ja schon... Themen, wo es die Brillen gibt, wenn du durch die Straße läufst, dass dir die Läden dann die Anzeigen auf deinen Bildschirm, auf die Brille geben können. Da werden die Leute dann einfach, wenn sie vorbeilaufen, schon getrackt und dann kannst du das schon sehen. Also ich glaube, es geht noch weiter.
Da komme ich, das ist für mich so als bekennender Nerd und Rollenspieler immer so ein Dystopie-Szenario aus diversen Filmen oder Rollenspielen.
Ready Player One.
Ja, genau, so in dem ist, dass da überall alles blinkt und voll ist und
oh. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das gut ist. Also,
Ich glaube, dass da schon einiges kommen wird. Da wird sich dann eine Balance finden. Wenn wir uns die ersten Homepages angucken aus den Anfängen des Internet, wo alles geblinkt und Dings und voll war mit irgendwelchen fancy Display-Ads, die ja dir ins Auge gesprungen sind und die schlimme Erfindung des Pop-Up-Fensters.
Oh ja.
Auch das hat sich irgendwann wieder reinreguliert. Ich kann mir gut vorstellen, dass mit dieser Augmented Reality auch mal so ein Spike kommt, wo dann alles überladen ist und irgendwann werden die Leute merken, nee, die Menschen knallen da die Sicherungen durch, die schmeißen dann unsere AR-Brillen weg, da hat der Hersteller dann auch nichts davon.
Ja, genau.
Aber super spannend, mal zu sehen, wie du sagst, so dieses Vertrauen gewinnen in eine KI und ja, Generative AI ist ein super Werkzeug im Marketing, um wertvolle Artikel zu erstellen oder wertvollen Inhalt zu erstellen, ob das Bilder oder Artikel sind, sei dahingestellt, aber damit das Ganze wirklich gut funktioniert, damit du wirklich wertvollen Content kreierst, reicht es halt nicht einfach einen Prompt in ChatGPT reinzuballern, das zu copy-pasten und rauszuspielen, sondern du musst zurückgehen, deine Kunden verstehen, dein Unternehmen verstehen, die relevanten Faktoren rauskriegen und das dann gezielt ausspielen. Und dazu brauchst du halt auch eine solide Datenbasis. Was brauchen deine Kunden wirklich?
Ja, genau. Ja.
Mega.
Sehr gut zusammengefasst. Hey.
Sehr schön. Ja, ich schiele nämlich gerade so mit einem halben Auge Richtung Uhr.
Ja.
Denn wir hatten vorhin ganz kurz das Thema angerissen, das soll halbwegs konsumierbar sein. Und damit schicke ich dich, lieber Michael, also gleich mal in diese Abschlussrunde, denn jede Gästin, jeder Gast darf sich hier zwei kleinen Abschlussfragen stellen, da muss jeder durch. Zum einen, ja, Michael, der letzte Ohrwurm, der dir einfach nicht mehr aus dem Kopf ging.
Oh, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Ein Ohrwurm, was ganz, ganz schlimm für mich ist. Das weiß auch jeder in meinem bekannten Familienkreis. Last Christmas von Wham. Das ist für mich das Schlimmste, was es gibt. Und ich kriege das immer wieder, egal zu welcher Jahreszeit, über WhatsApp. Hey, zu Ostern gibt es kein Lied von Wham. Bla, bla, bla. Oh. Also. Das ist leider was irgendwo immer in meinem Kopf drin ist.
Warum habe ich diese Frage gestellt? Jetzt habe ich dann auch wieder. Dankeschön.
Ja, es sind nur noch wie viel? 9 Monate.
Ja, super. gefühlt gibt es nächsten Monat schon Lebkuchen. Und dann, lieber Michael, noch eine Buchempfehlung hätte ich gerne von dir. Was sollen die Zuhörerinnen und Zuhörer und ich unbedingt lesen? Und gibt nur zwei ganz kleine Einschränkungen, nämlich zum einen bitte kein Buch, was du selber geschrieben oder mitgeschrieben hast. Und ja, ich nenne es jetzt mal keine nicht jugendfreie, harte Erwachsenen-Schundliteratur. Aber ansonsten von Graphic Novel bis Sachbuch alles offen.
Okay, ich habe erst an ein Whisky-Buch gedacht, aber ist vielleicht zu speziell. Ach, was ich sehr gern gelesen habe, ist Die Weisheit alter Hunde. Ein Buch beschreibt, wie alte Hunde leben und wie schlau die eigentlich sind und wie gechillt. Einfach mal ein Step back von der ganzen Hektik und auch das Vertrauen, das so ein alter Hund in seinen Menschen hat und die Ruhe, die er einem geben kann. Wir haben selber einen alten Hund gehabt und es war einfach so entspannend, mit ihr dann irgendwo auf dem Sofa zu sitzen oder mal ganz langsam zu laufen, zu chillen. Und dieses Buch beschreibt halt genau diese Geschichte oder wie ein alter Hund mit dem Leben umgeht. Da können wir eigentlich, glaube ich, viel von rausziehen und viel lernen, dass man einfach gechillter sein soll und uns aufs Wesentliche konzentrieren.
Mega. Das klingt echt cool.
Ja.
Also viele von diesen Selbstfindungs- oder Lebensratgeberbüchern, aber Weisheit alter Hunde ist mal ein cooler neuer Ansatz. Also zumindest für mich.
Ich lieb's.
Dankeschön. Und damit, lieber Michael, nochmal ganz, ganz lieben Dank für das tolle Gespräch, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank fürs Einschalten, Anhören des Podcasts. Und wie immer würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr jetzt auf Liken, Abonnieren, Folgen, wie auch immer das in dem Player heißt, wo ihr es hört, klickt. Und ja, Michael ist auch bei LinkedIn aktiv. Das heißt, er beantwortet da gerne eure Fragen oder nimmt eure Kontaktanfragen an, wenn ihr jetzt das Thema Marketing und KI im Marketing noch ein bisschen tiefer legen wollt. Und ja, wer mir auch noch nicht folgt oder vernetzt ist, den bitte ich nur, das jetzt nachzuholen. Und damit bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr auch wieder dabei seid.
Danke dir. Bis dann.